schon ein bisschen in der Zeit sind. Es ist so, dass dieser Teil ist der Herzstück des Ganzen. Ja, das ist der schwierigste Teil. Mit Abstand. Und im Grunde im ganzen Text. Und im Grunde enthält das tragende Argument, ja, für diese ganze Geschichte. Und ich versuche das, wir haben es gehört, wie es aufgebaut ist und die Argumente. Ich möchte die Argumente so zurückkapitulieren und so kontextualisieren, dass sozusagen die Gründe, also die Schwierigkeiten irgendwie vielleicht klar gemacht werden. Es ist so, dass Kant an dieser Stelle wird folgende Frage, konfrontiert sich selbst mit folgender Frage. Und zwar zum Teil, weil er selber auf diese Fragestellung gekommen ist, ja, das ist ganz klar, das kann man nicht vermeiden. Auf der anderen Seite, weil er seine ersten Schriften, die im Vorlauf der Kritik erschienen sind und sind vorliegen und so weiter und so fort, waren massiv attackiert. Und zwar immer sozusagen unter einem bestimmten Standpunkt und einer bestimmten Perspektive. Und die reflektiert er jetzt in diesem Stück, in diesem Teil. Das ist die folgende Frage. Also wenn ich so etwas wie eine Entscheidung treffen kann, eine moralische Entscheidung im Sinne der Erfüllung einer Pflicht. Und das ist sozusagen, ja, das Kant anstrebt, das, was unter einem ethischen Handeln versteht, dann muss ich dazu befähigt sein. Ja? Ich muss dazu so etwas wie eine Freiheit haben und einen Willen haben, der mich sozusagen befähigt, ontologisch befähigt, eine solche Entscheidung zu treffen. Ich muss sozusagen mit der Fähigkeit ausgestattet sein, das zu tun, damit es getan werden kann, und zwar unabhängig davon, ob ich zum Erfolg komme oder nicht. Ja? Das ist ein wichtiges Moment. Es geht jetzt nicht darum, ob ich sogar effektiv fähig bin, eine Entscheidung zu treffen und sie tatsächlich durchzusetzen. In einer sagen, realen Welt. Die Frage stellt sich hier nicht an der Stelle. Das war eher früher angehandelte Frage in der Metaphysik der Sitten und der ersten. Die Frage, die hier gestellt wird, eine wirklich fundamentale Art. Das ist die Frage, ob ich eine solche Entscheidung überhaupt treffen kann, noch vor ihrer möglichen Realisierung. Ob ich überhaupt mit einem Willen und einer Freiheit ausgestattet bin, dass ich so etwas wie entscheiden kann. Ja. Nun, die Frage ist, warum ist dies eine schwierige Frage? Weil da kommt die Frage nach dem Sein, ja, und nicht die Frage nach dem Sollen. Wir haben die ganze Zeit gesprochen, oder Kant hat gesprochen über das Sollen. Ja. Und jetzt kommt die Frage nach dem Sein. Gibt es diese Freiheit, die mir erlaubt, so zu handeln, wie ich soll, oder nicht? Und da ist eine Frage nach dem Sein ist, das heißt nach dem nicht, was sein soll, was tatsächlich ist, die Freiheit muss sein, damit das Sollen funktioniert, unterliegt, und das ist das ganze schwierige Punkt, unterliegt diese Frage der Kompetenz nicht der praktischen Vernunft, sondern der theoretischen Vernunft, scheinbar zumindest. Ja. Das heißt, wenn ich sage, ich teile das alles, ich teile sozusagen die Vernunft in Stücke und sage, theoretische Vernunft ist zuständig für die Beantwortung der Frage, was ist. Praktische Vernunft ist verantwortlich für die Beantwortung der Frage, was ich tun soll. Dann kommt es zu einem Punkt, wo plötzlich diese Unterscheidung so schwierig wird. Wo plötzlich ich, um etwas zu entscheiden im Sinne des Solens, etwas feststellen muss, dass es so ist. Ja? Und dann frage ich, bin ich verwiesen auf die Frage nach dem Sein. Und die Frage nach dem Sein, im Unterschied zu der Frage nach dem Solen, ist der beantwortet durch theoretische Vernunft. Und die theoretische Vernunft, also der reine Vernunft, wurde schon abgehandelt. Und im Rahmen der theoretischen Vernunft, der Analytik der theoretischen Vernunft, die Kritik der reinen Vernunft, wurde schon festgestellt, dass es keine Freiheit gibt. Die Existenz der Freiheit kann nicht nachgewiesen werden. Und zwar, Kant hat selber in seiner Kritik genau ausgeführt, warum die Freiheit nicht nachgewiesen werden kann. Und so war der unmittelbare Reaktion auf seine Überlegungen zur praktischen Vernunft und zur Ethik, dass er sie auf eine Annahme, also Annahme der Möglichkeit oder der ontologischen Vorgegebenheit der persönlichen Freiheit gründet, diese Annahme aber schon früher bestritten hat und als unhaltbar bewiesen hat. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Nun, die ganze Strategie dieses Stücks besteht darin, dass Kant versucht zu beweisen, dass diese Frage nach der Wahrheit der Kompetenz der theoretischen Vernunft nicht unterliegt. Dass sie nicht unterliegt. Zwar scheint es eine Frage nach dem Sein zu sein, ist es aber nicht die Frage nach dem Sein, sondern eine andere Frage. Und wenn es eine andere Frage ist, dann ist es keine Frage, die sozusagen tangiert wird von der Kritik der reinen Vernunft. Das scheint auf den ersten Blick unplausibel zu sein. Und sogar würde ich sagen, auf den zweiten Blick. Aber, wenn auch man eine völlig andere Argumentation jetzt benutzt, das kann. Aber, bleiben wir bei der ersten Blick. Die Mittel, mit dem dieser schwierige Aufgabe gelöst werden soll bei Kant, habe ich von Anfang an angedeutet. Ja, sozusagen ganz am Anfang dieser Veranstaltung habe ich gesagt, worauf es hinausläuft. Es läuft auf einer Gleichsetzung hinaus zwischen Religion und Mathematik. Das ist sozusagen die Strategie. Nämlich Kant sagt, nehmen wir als Beispiel für die Analytik der praktischen Vernunft, die Analytik der theoretischen Vernunft, die wir immer schon durchgezogen haben. Da ist es klar geworden, dass es gibt zwei Typen von Aussagen, zwei Typen von Sätzen. Das sind die synthetischen Sätze, also die sich tatsächlich auf die Wirklichkeit beziehen, von typisches Weiß. Das heißt, eine Tatsachenfeststellung. Eine Tatsachenfeststellung. Dass diese Sätze, die synthetischen Sätze, sind tatsächlich die Sätze über das Sein. Das heißt, die Sätze darüber, was tatsächlich gibt, ja, was wirklich stattfindet. Und da haben wir getrennt oder unterschieden zwischen Sätzen, die haltbar sind. Das sind alle Sätze von Typ Tisches Weiß, weil es Erfahrungsmethoden sind, Experimentalmethoden sind, wissenschaftliche Methoden sind, das tatsächlich festzustellen. Und den Sätzen von Typ, es gibt Gut, es gibt Freiheit und so weiter, in diesem Sinne als Tatsachenfeststellung, funktionieren sie nicht, weil es keine Methode gibt, keine Experimentalmethode, keine Forschungsmethode, die zu diesem Ergebnis führen könnte. Ja, das heißt, wir haben sozusagen kein System der methodischen Anweisungen, die uns in die Situation bringen könnte, zu sagen, aha, jetzt habe ich festgestellt, es gibt Gott, oder ich habe festgestellt, es gibt keinen Gott. Also alle die alle Tatsachen verstehen, also synthetische Sätze, die diese Form haben, die sind die alle weg. Es blieben nur die Sätze vom Typ, der Tisch ist weiß. Es bleiben aber noch zusätzlich andere Sätze, das sind mathematische Sätze, 2 plus 2 gleich 4. Diese Sätze sind keine Sätze der Tatsachenfeststellung. Es ist nicht so, dass man sagt, dass in der Welt es tatsächlich so ist, dass 2 und 2 sind 4. Sondern es sind die Sätze, die allein transzendental sind. Eben nicht transzendental, sondern transzendental. Das heißt, allein die Funktion haben, unsere Erfahrung methodologisch zu organisieren und zu strukturieren. Diese Sätze gehören nicht in die Welt. Ja, es sind keine Tatsachenfeststellungen, dass 2 plus 2 gleich 4. Weder 2 noch 4 existieren in der Welt. Man kann also über sie als Tatsachenbestand nicht aussagen. Sondern es handelt sich um methodologische Anweisungen zur Prozedere und Organisation unserer Erfahrung. Mit dieser, sozusagen durch diese Analogie, bewegen wir uns in Richtung Ethik. Vor allem muss man sehen, und das ist der Punkt, der entscheidend ist bei Kant. Kant scheint ein sehr abstrakter Theoretiker zu sein. Ist er aber nicht, sondern ist ganz im Gegenteil davon. Er fragt sich nur danach, was faktisch läuft. Er fragt sich, wenn etwas richtig wirklich läuft, dann was sind die Voraussetzungen dafür, dass es laufen kann? Ja? Hinsichtlich der Fragen und hinsichtlich der Möglichkeiten, von denen man nicht weiß, dass sie wirklich laufen, steht es diese Frage nicht. Ja? Zum Beispiel, es gibt keine transzendentale Wissenschaft hinsichtlich der Frage der Kontakte mit der Außerirdischen. Also zum Beispiel, so etwas, ja, so etwas wie Kontakte mit Außerirdischen gibt es ja nicht, es läuft nicht. Ja? Und so fragt man sich nicht nach den Bedingungen der Möglichkeit solcher Kontakte. Außer, dass man nach den Bedingungen der Möglichkeit der Produktion des Science-Fiction-Filmes fragt. Also nach diesen Bedingungen kann man fragen. Nach den Bedingungen der Außerirdischen kann man nicht fragen. Also man muss zunächst einmal feststellen, ob es überhaupt läuft. Und dann sagt er, die ethische Diskussion ist etwas, was läuft. Ja, was die Leute tatsächlich betreiben. Genauso wie die Wissenschaft betreiben, betreiben sie die Ethik. Und das ist tatsächlich der Fall. Ja? Liest man alle möglichen Zeitschriften, hört man Radio, immer jemand sagt etwas vom Typ, sie sollen das tragen oder jenes tragen, das tun und jenes tun, so wählen und nicht wählen. Das heißt, diese normativen Geschichten laufen. Was ist die Mathematik für eine solche? Also für eine solche Praxis muss eine Mathematik geben. Das heißt, es muss jemand etwas geben, was Regeln gibt, ja, was Orientierung macht, was Prozedere definiert, was das Ganze sozusagen irgendwie lenkt, organisiert und strukturiert. Und das ist die Religion. Ja, für ihn ist die Religion Mathematik der ethischen Auseinandersetzung. Religion ist keine Tatsachenfeststellung. Religion funktioniert nicht wie Wissenschaft, sondern nicht wie empirische Wissenschaft, sondern Religion funktioniert wie die Mathematik. Nur, sie funktioniert nicht so richtig, das heißt, das ist nicht so konsequent durchdacht. Damit die Religion wirklich so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, muss man zunächst einmal aus der Religion alle Aussagen entfernen, die der theoretischen Vernunft widersprechen. Das sind Aussagen vom Typ, die Welt ist erschaffen worden und in so vielen Tagen und es sind so viele Wunder passiert. Also das alles, was sozusagen auf die Tatsachenfeststellung hinausläuft, das muss alles weg. Wie ist es aber mit der Aussage vom Typ, es gibt Gott oder es gibt Wahrheit oder es gibt Pflicht? Sind sie eher Tatsachenfeststellungen oder eher mathematische Aussagen? Und das Argument von Kant ist, sie sind keine Tatsachenfeststellungen. Zu sagen, es gibt Gott, ist im Bereich der ethischen Reflexion das Gleiche wie zu sagen, 2 plus 2 gleich 4. Es handelt sich nicht um eine Feststellung dessen, dass in der Welt so etwas wie Gut tatsächlich zu finden ist. Weil das ist schon abgelehnt. Sondern die Existenz Gottes und die ganze Operationalität, die damit verbunden ist, ist nichts anderes als Organisationsprinzip einer ethischen Diskussion. Ich kann, sagt Kant, nichts anderes diskutieren darüber, was ich tun soll, als wenn ich voraussetze, dass ich frei bin. Weil wenn ich das nicht voraussetze, wenn ich diese Freiheitsaktion nicht habe, wenn ich diese a priori Vorstellung nicht habe, dann kann ich ja auch diese Frage nicht sinnvoll an mich und an die anderen stellen. Ja? Ich kann das nicht tun. Genauso kann ich zum Beispiel nicht mich entscheiden für irgendetwas, ohne dass es mir in Aussicht gestellt wird, dass das, was ich entschieden habe, auch realisierbar ist. Wobei es nicht bedeutet, dass es tatsächlich realisiert wird, aber dass es realisierbar ist. Ist es so, dann muss ich Existenz Gottes denken. Weil Gott ist der einzige Institution, die eine gewisse Konkordanz zwischen meinen Entscheidungen und der Welt darauf garantieren kann.
Ja. Aber ist es wirklich so?
Ja, also, wenn ich diese Voraussetzung nicht habe, dann ist mein ethisches Handeln nur willkürlich. Das heißt, ich übe zwar meinen Willen aus und so weiter, aber nicht im Sinne eines ethischen, das heißt zielgerichteten Gebrauchs.
Ich habe das immer so gelesen, als dass das Subjekt, wenn es moralisch handelt, immer sein Möglichstes versuchen soll, dass die Konsequenz, die es anstrebt, oder das Gute, das es anstrebt, auch erreicht wird. Aber Kant spricht auch davon Zufälligkeit. Also dieses Subjekt kann nicht garantieren, dass das, was es will, auch tatsächlich rauskommt, weil es gewisse Dinge einfach nicht kontrollieren kann oder nicht überschauen kann, was alles passieren kann. Also deswegen sagt er auch immer, dieser gute Wille zählt und die Konsequenz ist nachgeordnet. Und deswegen sagt er auch, wenn jemand glückselig ist, dann ist es quasi eine Zufälligkeit des Schicksals quasi. Also er hat einfach nur blindes Glück gehabt. Und kann sich so lange aber nicht wirklich glücklich schätzen, solange er weiß, dass es diese Glückseligkeit nicht verdient hat. Das wäre dann wieder die moralische Perspektive, unter die das Subjekt sich selbst stellt. Also wenn ich denke, ja, mir geht es so gut und ich habe nichts dafür gemacht, dann kannst du diese auch nicht so genießen, wie es gerne möchte.
Ja, das ist eine folgende, das Problem ist folgendes. Es gibt zwei Handlungen oder zwei Figuren, die scheinen miteinander verbunden zu sein, sind es aber nicht. Ja, das ist der Grund überlegen. Nämlich, wenn ich mich entscheide, irgendetwas zu tun, dabei aber automatisch davon ausgeht, dass ich dadurch unglücklich bin, oder dass es nicht klappt, dann ist es keine ethische Handlung. Weil die ethische Handlung ist eine solche, die davon ausgeht, dass es erstens klappt und zweitens, dass ich glücklich sein werde. Weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Na gut, ich habe diese Handlung vollzogen. Und siehe da, es hat geklappt. Und ich bin auch glücklich. Die Frage ist, ist meine Entscheidung die Ursache dafür, dass ich erstens glücklich bin und alles geklappt hat? Und kann sein, selbstverständlich nicht. Weil die Feststellung des Glückseligkeit und die Feststellung dessen, dass es geklappt ist, unterliegt nicht der praktischen, sondern theoretischen Vernunft. Theoretische Vernunft akzeptiert aber eine Ursache in der Freiheit nicht. Das heißt, wenn ich mich entschlossen habe, glücklich zu sein und gerecht zu handeln und das alles hat geklappt, Grund dafür, dass es geklappt hat, liegt in der Zufälligkeit der Ursachenkette, die mit meiner Entscheidung nichts zu tun hat. Genauso gut hätte ich mich unglücklich fühlen können, genauso gut hätte ich alles ruinieren können. Ja? Das ändert aber nicht an der Analytik meines Willens, ja? Weil ich wollte glücklich sein und ich wollte, dass alles klappt. Darum geht es. Es geht darum, unter welchen Bedingungen ich überhaupt so etwas wollen kann. Nun, diese Bedingungen des Wohnens können nie verglichen werden nach Kant oder in Zusammenhang gebracht werden mit der Tatsachenfeststellung jeglicher Art. Ja, das kann klappen oder nicht, das hängt von mir nicht ab.
Ja, ich möchte noch einen Kommentar zu der Religion, weil die Religion als Operationalismus, ich meine, kann Kant ja nichts anderes, wenn ich beziehungsweise ist die Sprache dann für uns nach Kants Verständnis zu leeren Verstandesbegriffen. Und ich denke, also ist ja irgendwie so, Kant konzipiert es ja so, dass er nicht nur zwei, sondern drei Postulate erhebt und die Gottesexistenz und die Religion ist ja erst das Zweite. Also das Erste ist ja schon auch das, was Jan gemeint hat mit der Unsterblichkeit der Seele. Und ich denke, da geht es dann schon auch um die Konzeption, was ist denn das höchste Gut und wie baut er es, also in seiner Systematik zusammen. Und das höchste Gut setzt sich ja, wie der Jan es auch gemeint hat, eben aus Tugend und Glückseligkeit zusammen und auch diese Glückseligkeit fordert eben dann die Gottesexistenz. Und die Tugend fordert ja dann die Unsterblichkeit der Seele und die vereint ist ja irgendwie dann nachher nur noch durch die Freiheit. Und wo ich so ein bisschen mein Problem habe, ist diesen tatsächlichen Übergang, denn es geht ja um diese Verknüpfung der Empirie auf der einen Seite und der rein theoretischen Vernunft auf der anderen Seite. Kant spricht dann ja davon, dass quasi dann funktioniert der Übergang, also diese Auflösung der Antinomie, indem sich das Subjekt nur nominal begreift. Und das, also vielleicht könnten Sie dazu sagen.
Ja, ja. Aber nominal, aber nicht transzendent, ja. Das heißt, das ist eine feine Unterscheidung zwischen Transzendent und Transzendental. Und das ist die entscheidende Unterscheidung. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass es die Freiheit gibt. Und zwar, ich kann nicht sagen, dass es die Freiheit gibt in der Welt. Ich kann auch nicht sagen, dass die Freiheit gibt in einer nominalen Welt in dem Sinne, indem man zum Beispiel über das Jenseits sprechen kann. Ja? Man kann ja zum Beispiel vorstellen, dass es diese Welt gibt und jene Welt gibt. Das ist eine andere, nominale, transzendente Welt, die nach anderen Gesetzen regiert wird und funktioniert wie unsere Welt. Aber wenn es eine Welt ist, dann ist es für Kant in dieser Welt weder für Freiheit noch für Gott ein Platz. Weil die Welt ist immer etwas erfahrbar. Und so etwas wie Gut oder Freiheit kann man nicht erfahren. Auf der anderen Seite weder hier noch jenseits. Allerdings, wenn ich eine Entscheidung treffe, und das tue ich ja, das ist das Argument. Das ist das Argument, das die ganze Stärke verleiht, ja, der kantischen Überlegungen, aber auch Schwäche, ja, wie ich versuche, nächste Schritte zu zeigen. Es ist so, dass er sagt, ich tue das, ich treffe die Entscheidung. Ja, de facto. Ich sage, ja, ich handle so oder so. Wie ist das möglich? Wie kann ich diese Entscheidung strukturieren, organisieren? Wie kann ich das formulieren? Wie kann ich das ausbringen? Was ist sozusagen die Grammatik dieser Entscheidung? Was passiert mit der Sprache? Was passiert mit dem Bewusstsein? Und dann sagt er, ich kann es nicht anders artikulieren, ich kann es nicht anders strukturieren, ich kann es nicht überhaupt vollziehen, als wenn ich nicht so etwas wie Begriff der Freiheit benutze. Ja, nicht aus der Prämisse ausgehe, dass es zwei Möglichkeiten gibt, dass ich ein Subjekt bin, der ausgestattet ist mit der Fähigkeit, unter diesen zwei Entscheidungen eine Wahl zu treffen und ich tue das. Ich kann das nicht anders denken.
Das ist logisch, oder?
Es ist reine Logik. Ich kann das nicht anders denken.
Deswegen ist auch die Interpretation, die von, also gerade von der angloamerikanischen Schule immer gemacht wird, von Strauss, und er hat ja quasi gesagt, versucht die Transzendentalität dadurch zu erklären, dass einfach der Mensch die Möglichkeit hat, zwischen zwei Beschreibungen von sich zu wählen. Und darin besteht es schon quasi, dass diese Wahl besteht, zeigt, dass ich auch wählen kann. Und dass eben die einen dafür sind und die anderen dagegen, zeigt schon, dass also die Wahl und die Freiheit über die Beschreibung quasi, die versucht wird. Also man kann sie nicht direkt sehen, aber dadurch, dass diese Optionen sich zeigen, zeigt sich auch indirekt die Wahl, ohne dass sie sich wirklich in der Welt zeigt.
Ja gut, aber dieser strauss'schen Idee und so weiter, das ist der Versuch, Nietzsche sozusagen in die Sprache der Sprachanalyse zu übersetzen, weil das bedeutet nichts anderes, als dass dann theoretische Vernunft subsumiert wird unter der praktischen Vernunft. Das heißt, wenn ich Selbstbeschreibung oder generell Weltbeschreibung als konkurrierende Modelle sehe und dann gibt es so etwas wie eine latente Präferenz für einen oder für andere, bedeutet das tatsächlich eine Unterstellung der theoretischen Vernunft, der praktischen Vernunft, und das ist eher eine nietzscheanische Wende. Ja? Das ist sozusagen ein in Begriffen der Sprachtheorie, Sprachanalyse vollzogene nietzscheanische Wende. Sicherlich ist bei der Kant nicht so weit, er ist kein Nietzsche, und er wird auch sagen, ja, wenn er Strauss gelesen hätte, ja, er hätte wahrscheinlich was durch Quine geht und so weiter, er wird wahrscheinlich in einer anderen Schule sozusagen argumentieren und würde sagen, eher so wie Montague und so, würde sagen, die Wahlmöglichkeiten sind begrenzt. Ja? Das heißt, ich kann sozusagen meine Präferenzen sind begrenzt. Und zwar sind begrenzt zweierlei. Erstens durch die Mathematik und zweitens durch die Methodologie. Das heißt, die Frage stellt sich, auf welchem Wege ich zu einem gewissen Ergebnis gekommen bin. Ja, das ist etwas, was man nicht vergessen soll. Ja. Es ist nicht so, dass wir in der theoretischen Vernunft und in der wissenschaftlichen Praxis so etwas wie Weltbilder haben, unter denen wir dann nach der bestimmten Präferenz wählen können, sondern das, was wir in diese Wissenschaften bekommen haben, als Informationen, als Kenntnisse und so weiter, das alles ist auf einem gewissen Weg erreicht. Ja? Und dieser Weg muss mir immer mitgedacht werden. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, ja gut, so wie Herr Hitler gesagt hat, ja, so diese Einsteinsche Theorie gefällt mir nicht. Ja. Ich finde, das ist ein jüdisches Weltbild. Irgendwie passt nicht in unser arisches Bewusstsein. Also eher würde ich eine andere Beschreibung vollziehen. Und da hat man gesagt, ja, schauen Sie, wenn Sie so in einem Gerät schauen, da sehen Sie schon, ja, dass es so sich dreht oder was auch immer. Naja, das ist irgendwelche Leute haben irgendwelche Geräte gebaut, was man so will schauen. Ja. Ich entscheide so generell, ja, was für ein Weltbild ich präferiere. Ja. Das ist immer die Gefahr, ja, wenn man. Das ist Gefahr der nietzscheanischen Reflexion, ja, dass aus den Bedingungen der Erfahrung nicht mitgedacht werden. Na gut, kommen wir zurück zu dieser Analogie zwischen theoretischer und praktischer Vernunft. Dann ist es so, dass wir, nachdem wir alles eliminiert haben, was an synthetischer Sätze in der Religion gibt, ja, wir kriegen die Religion jetzt im Rahmen der Vernunft. Ja, so, das heißt, Religion als Analytik, als Mathematik, als Syntaxis der ethischen Handlung. Und dann sagt Kant, gibt es keinen Widerspruch, weil wir haben einen Satz und wir denken immer, dass es Das ist der gleiche Satz. Ja. Das ist der Satz, es gibt Gott. Aber im Rahmen der Analytik der theoretischen Vernunft ist es eine Tatsachenfeststellung. Und im Rahmen der Analyse der praktischen Vernunft ist es eine mathematische Aussage, ist eine syntaktische Regel. Das heißt, der gleiche Satz funktioniert in einer Analytik so und in anderer Analytik anders und deswegen sind es zwei unterschiedliche Sätze. Das heißt, der Nachweis dessen, dass es keine Freiheit gibt oder kein Gott gibt im Sinne der theoretischen Vernunft, tankiert nicht den Status der gleichen Sätze in der Analytik der praktischen Vernunft. Genauso wie wenn zum Beispiel jemand sagen würde, 2 plus 2 ist 4, und da kommt der jemand und sagt, ja, was, das ist ein Hirngespinst, ja? Ich schaue da und da, es gibt doch kein 2, es gibt kein 4, also was erzählst du mir überhaupt? Ja? Und so haben wir eine völlige Verkennung, ja, nicht wahr? Der Status eines Satzes. Und dann sagt er im Grunde, was Kant beweisen will, ist, dass der gleiche Satz mal als synthetischer, mal als analytischer funktioniert. Und deswegen die Widerlegung eines synthetischen, sondern Status analytischer nicht tangiert. Das wäre zum Beispiel eine gute Argumentation für Herrn Bouchier, nicht wahr? Aber der ist total zu abstrakten Denken nicht fähig. Also ich war total erstaunt. Ich habe in CNN seine letzte Pressekonferenz verfolgt und da lief so irgendwie ganz gut, ja, die amerikanischen Korrespondenten haben das gefragt und ich jenes gefragt und das lief irgendwie alles prima und dann kam jemand, das war glaube ich ein ägyptischer oder gar ein pakistanischer Korrespondent und hat eine Frage gestellt, die plötzlich völlig abstrakt war. Und er sagt, ja, sie sagen immer, sie wollen Justice und nicht Revenge. Aber was ist der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache? Das ist ein Blick. Und der Busch war total platt. Sagen, ja, das ist so, you know, this is a frame of mind. You know. I'm such a frame of mind, yeah. I will justice. I don't will revenge. Yeah. I will justice because I will really justice as the people who made that will be really punished. And that's justice, yes. They're really punished, you know. Really. So, yeah, the system of okay. No, no, absolutely not. The difference is a frame of mind. Yeah. Na gut, das war ziemlich peinlich irgendwann. Weil, worin besteht diese Unterscheidung? Also, das ist kantianische Unterscheidung. Unterscheiden zwischen Gerechtigkeit und Rache, ja, das ist eine kantianische Unterscheidung. Und es ist tatsächlich, die Frage ist noch der Frame of Mind. Ja. Aber er besaß ja, und das ist nach wie vor, keine Sprache eben, keine analytische Sprache, die ihm erlauben würde, zu sagen, wie dieser Frame of Mind of Revenge ja, unterscheidet sich vom Frame of Mind of Justice. Und das ist genau die Fragestellung von Kant. Wie können wir eine Sprache entwickeln, in der wir diese Unterscheidung überhaupt treffen können. Geht man in diese Richtung weiter, kann man auch andere amerikanische Streitigkeiten beobachten. Ja, ich war kommentieren. Zum Beispiel die Verbannung des Wortes, des Namens Gottes aus dem Schuldgebet. Ja, ich war. Und allen drohende Verbannung des Namens Gottes aus der von den Münzen, ja, in God We Trust. Ja, und die Frage ist eben, dass man sagt, ja gut, aber es gibt verschiedene Religionen, ja, es waren verschiedene Religionen und auch verschiedene, da gibt es auch Atheisten, ja, die an Gott keinen glauben. Und es gibt verschiedene Religionen und für diese verschiedenen Religionen existieren verschiedene Götter. Und das wäre zum Beispiel kein Einwand für Kant. Weil er würde sagen, in God We Trust und im Namen Gottes sozusagen das Schuldgebet ist eine Analyse. analytische Aussage und keine synthetische. Es geht um keine von diesen Göttern, an die diese Religion glauben. Es geht auch um keinen Gott, an den Atheisten nicht glauben. Es geht nur darum, dass man die Figur des Vertrauens nicht anders analytisch artikulieren kann, als ein Vertrauen in Gott, weil in die Menschen können wir kein Vertrauen haben. Das Problem ist, dass wenn wir uns die Frage stellen, wem vertrauen wir, wenn wir überhaupt über das Vertrauen sprechen, und wenn wir nicht vertrauen, können wir auch nicht ethisch handeln. Dann ist es ganz klar, dass wir Menschen nicht vertrauen können. Natur nicht vertrauen können. Also diejenige, die den Menschen Natur vertraut, ist einfach du. Ja? Das heißt, zu sagen, dass wir Gott vertrauen, bedeutet nichts anderes, als zu sagen, dass wir überhaupt zu so etwas wie Vertrauen fähig sind. Ja? Das heißt, es ist ein analytischer Satz. In Gott we trust bedeutet eigentlich we trust. Ja, das heißt, wir sind zum Vertrauen fähig. Es bedeutet nicht, dass wir dem oder dem oder dem und vertrauen. Wir vertrauen überhaupt. Ja. Das ist sozusagen nichts anderes als analytisch-sprachliche Möglichkeit, so etwas wie der Faktum, der Vorhandensein des Vertrauens als eine Einstellung, überhaupt sprachlich zu artikulieren. Ohne sich empirisch festzulegen oder ontologisch festzulegen in der Frage, wem vertrauen wir überhaupt? Ja? Weil so eine Person können wir ja gar nicht finden. Wo ich die Schwierigkeit mit dieser ganzen Konstruktion sehe, ist die folgende. Nehmen wir jemanden, der kommt und sagt, das ist alles, sind auch gekommen, ja, und haben auch gesagt, das ist alles, was sie erzählen, ist der pure Quatsch, weil so oder so kann man so etwas wie der freie Wille funktioniert nicht. Und so wie es freie Wille funktioniert nicht und gibt es nicht in der Welt, nicht nur, weil wir das nicht durchsetzen können oder dass es eine Nicht-Korrespondenz gibt zwischen unserer ethischen Entscheidung und ihren empirischen Konsequenzen, was wir gerade besprochen haben, sondern weil, na gut, es gibt so etwas wie Investitionen des Unbewussten. Es gibt etwas wie automatische Lebenspräferenzen, eben von Nietzsche. Es gibt so etwas wie herrschende Ideologie, ist die Ideologie der herrschenden Klasse, ja, nicht wahr, von Marx und so weiter. Das heißt, die inneren Determinanten der Entscheidung selbst sind noch vor der Entscheidung durch die Natur, durch die Beschaffenheit des menschlichen Wesens, durch den sozialen Kontext, durch die sprachliche Artikulierungsmöglichkeit, durch die Kultur und so weiter festgelegt. Das heißt, so etwas wie eine Entscheidung zu treffen, treffen wir eigentlich nicht. Was ist, was wäre und was ist de facto der Entgegnung von Kant? In dieser Schärfe, wie es Freud oder Marx das formuliert haben, wurde es damals nicht formuliert. In einer unscharfen Form, das ist schon. Und es gibt eine ziemlich unscharfe Stelle bei Kant, die man aber, wenn man sie ein bisschen verschärft, ganz klar sehen kann, ja, wo es läuft. Und übrigens, wer sich dafür interessiert, es gibt eine fast vergessene Tradition in Deutschland, das ist Neokantianismus, das Ende des 19. Jahrhunderts mit Leuten wie Nato, Cohen und viele andere mehr, die gerade in diese Richtung, auch Afrio Cassia, die gerade in diese Richtung mit den sozusagen naturalistischen Argumenten auseinandergesetzt haben. Also diesem eben Argument, dass die Entscheidungen vorgezeichnet werden durch die Prozesse, so, sei es soziale, sei es Lebensprozesse, die man, sei es Gehirnforschung, also, in die man immer schon involviert ist. Und das Argument ist schlagend auf der einen Seite und problematisch auf der anderen Seite. Schlagend auf die folgende. Wir sagen, es ist kein naturalistischer Argument, Gebrauch der Argumente. Es ist ein transzendenter Gebrauch. Das heißt, die Argumentation von Cohen, von Nathorp und für alle diesen Leuten gegen den Marxismus, gegen den Freud und auch gegen Heidegger, ja, das hat dann später Cassirer aus der gleichen Schule entwickelt, diese kantianische Gegenwart, ist der folgende. Wenn wir die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben im Rahmen der Wissenschaft, außerhalb der Wissenschaft gebrauchen, ist es das Gleiche, wenn wir synthetische Argumente religiöser Art gebrauchen. Ja, das heißt, wenn wir sagen, eigentlich wird alles durch den Klassenkampf bestimmt, ist es im Grunde das Gleiche, als wenn wir sagen, alles wird eigentlich durch den Kampf zwischen Gott und Satan bestimmt. Und der Mensch ist nur ein Ansatz, ja, eine Wette in diesem Spiel. Da kann man sagen, alles wird durch Klassenkampf entschieden. Ja? Und der Mensch ist nur sozusagen ein Spielzeug, ja, nicht wahr, in diesem großen Spiel. Die Vorstellung, dass der Mensch ist ein Spielzeug in einem großen Spiel, dass er, so wie Musil, ja, nicht wahr, schreibt, Billardenkugel ist, ja, wobei die Spiele bleiben unbekannt und der Weg des Menschen sozusagen ist der Weg, das Billardenkugel auf dem Tisch. Also diese Figuren sind ihrem Ursprung nach Transzendenten und Tradition, sagen wir mit metaphysischer Figur, zunächst einmal metaphysischer und dann theologischer Figur. Das heißt, es geht darum, dass jenseits aller Erfahrung und in Wirklichkeit es so passiert. Nun, die Erweiterung der Wissenschaft über ihre Grenzen und Unterstellung dessen, dass man jenseits des Forschungsweges, ja, das heißt jenseits des Geltungsbereichs der Forschung, die fertigen Ergebnisse dieser Forschung auf die ethische Wirklichkeit übertragen kann oder unterstellen kann, dem Subjekt als eigentlichen Ursprung seines Tuns Denkens, bedeutet nichts anderes, als die Wissenschaft theologisch, metaphysisch zu gebrauchen. Also für jemanden wie Nathorp oder Cohen gibt es zwischen der klassischen Metaphysik und der klassischen Theologie auf der einen Seite und Naturtheologie oder naturalistische Theologie auf der anderen Seite überhaupt keinen Unterschied. Das ist so ein Argument wie bei der Gehirnforschung. Ja? Dass alles, was im Gehirn passiert, tatsächlich passiert, ist ja klar. Im Rahmen einer bestimmten Forschung. Der Unterstellung aber, dass die Ergebnisse dieser Forschung als Ursprung gelten können für ethische Handlungen und Entscheidungen jeglicher Art, ist unzulässig. Ja? Weil es handelt sich um einen metaphysischen Gebrauch der Ergebnisse der Naturwissenschaften. Das heißt, Gebrauch über die Grenzen der naturwissenschaftlichen Methoden hinaus. Weil Cohen und Nathorp haben ihm gezeigt, das hat sich Cassirer, wie gesagt, weiterentwickelt, dass es keine Forschung nachweisen kann, dass es tatsächlich der Fall ist. Ja? Es gibt keine Forschungsmethode. Genauso wie gibt es Gott oder gibt es kein Gott im Sinne einer mit der physischen Aussage. Es gibt keine Forschungsmethode, die diese Frage bejahen oder verneinen könnte. Und genauso gibt es keine Forschungsmethode, die jenseits der geltungsbereiten Wissenschaft Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit solchen Aussagen wie das alles entscheidet sich im Gehirn nachweisen könnte.
Aber wenn man sagt, es gibt Metaphysik, also und es gibt ein Modell, eben es gibt Gott oder es gibt den Marxismus oder es gibt das Unbewusste.
Ja.
Und Kant sagt zum Beispiel, es gibt Vertrauen oder es gibt eben Gott. Aber wenn ich sage, es gibt Marxismus, gibt es dann noch die Ethik? Oder gibt es sie nur, wenn ich sage, es gibt Gott? Also ist die Ethik eine Folgerung für ein bestimmtes Modell der Metaphysik? Oder wenn ich sage, es gibt verschiedene Modelle, alles, also man kommt nicht drum herum um die Metaphysik und ich entscheide mich zum Beispiel für Marxismus, gibt es dann noch die Ethik oder gibt es sie nur, wenn ich mich für Gott entscheide?
Ja, ja. Das ist eben der Punkt. Das Problem ist, dass es, wenn es Marxismus gilt, ja, und Marxismus zwar nicht als Forschungsergebnis, sondern eine gewisse soziologische Analyse, sondern als Weltbild. Ja. Das heißt sozusagen in seiner metaphysischen theologischen Funktion, ja, in seiner theologischen Funktion, dann gibt es keine Ethik. Dann gibt es keine Ethik. Es gibt keine Ethik, weil die Entscheidungen sind von der Position der Teilnehmer determiniert. Und es ist interessant, dass in der Zeit, als sozusagen die Blüte des klassischen Marxismus in den 20er, 30er Jahren in der Sowjetunion, das war auch sehr signifikante Diskussion, ja, nicht wahr? Aber bei den sogenannten Schauprozessen, ja, die eigentlich philosophische Prozesse waren. Und wo die Beteiligten gesagt haben, wir haben das weder gewollt noch getan. Ja? Alles, was sie uns zuschreiben. Und wir haben gesagt, im marxistischen Weltbild zu Recht, selbstverständlich nicht. Und selbstverständlich tragen sie keine Verantwortung dafür. Aber sie sind nur Figuren in einem gewissen Spiel. Und sie werden benutzt von Kräften, die kontrrevolutionäre Kräfte sind. Ja? Die werden eingesetzt von irgendwelchen sozusagen. Ja? Und dann müssen wir sie eliminieren, weil wir können nicht erlauben, dass diese Kräfte sie einsetzen. Es ist übrigens ist es in einer geschwächten Form überlebt bis Ende der Sowjetunion. Ich erinnere mich gut an meine eigene Auseinandersetzung mit KGB. Die haben mir meine Publikation im Westen gezeigt als antisowjetische. Und ich habe gesagt, ja, ja, habe ich etwas Antisowjetisches geschrieben? Also, nein. Ja, na und? Aber sie werden antisowjetische Kräfte benutzen ihre Texte. Nein, antisowjetische Kräfte benutzen ja alle Texte, ja, vielleicht meinetwegen. Ja. Warum insbesondere meine? Und was trage ich dafür für Verantwortung? So, das ist ja uns völlig egal. Wir sagen ihnen, ja, wir sind völlig einverstanden, wir haben ihre Texte gelesen, die sind nicht antisowjetisch. Ja. Aber wir können nicht erlauben, dass die sowjetische Kräfte ihre Texte benutzen. Ja, das können wir nicht. Ja. Und sie benutzen ihre Texte und nicht irgendwelche. Also, und so geht es ja. Das heißt, in dem Moment, in dem ich im marxistischen Bild bin, genauso in einem anderen metaphysischen oder anthropologischen Bild, verliere ich die Verantwortung, juristische Verantwortung und sonstige Verantwortung für meine Taten. Ich kann sozusagen entweder, und es gibt ja Chancen dafür, es bekommt bestimmte Chancen und bekommt bestimmte Gefahren. Ja. Ich glaube, im Westen sieht man eher Chancen. Ja, wenn man sieht, die Diskussion um Foucault herum und so weiter, man sagt, ja, warum geben Sie ihm die Verantwortung dafür, was er tut? Warum geben Sie die Menschen, muten Sie den Menschen diese Verantwortung zu? Die Menschen sind jeder auf seine Weise verrückt, ja. Und alles, was sie tun, ist einfach verrückt, ja. Die Menschen sind nicht so beschaffen, dass sie Verantwortung tragen können für ihre Taten. Das ist eine bürgerliche Fiktion. Befreien wir die Menschen von dieser Fiktion, ja. Sie sollen so verrückt sein, wie sie sind. Und okay. Wenn man aber in dieser Weise weiterdenkt, Da sagt man, naja gut, aber besonders Verrückte muss man schon eliminieren. Das heißt, und dann aber auch wiederum nicht fragen, ob sie für ihre Verantwortung sind oder nicht. Das heißt, an dem Moment, an dem diese Verantwortung und die ganze Ethik, Sprache der Ethik entfällt, in diesem Moment stellt sich effektiv die Frage nach der Verwaltung, des Menschen. Ja, das heißt, im Grunde geht es darum, dass die Verantwortung von Menschen übertragen wird auf Instanzen, sei es Kirche, sei es Partei, sei es Staat, sei es das, sei es jenes, die den Einblick haben, die es schon verstehen, die die Kräfte spielen, überblicken und schon so richtig diagnostizieren können. Ja? Warum man ist verrückt, ja, wie ist er verrückt und wie man mit ihm umgeht. So, ja. Vielleicht sind diese Kräfte nachsichtig, ja, dann ist es okay. Ab und zu sind die Kräfte nicht so nachsichtig, dann ist es nicht so okay. Aber es ist ein anderes Modell. Es ist nicht ethisches und juristisches Modell. Es ist ein ontologisch-metaphysisches Modell. Und es hat seine Stärke und seine Schwäche. Man muss ja nur sehen, es ist ein völlig anderes Modell. Wenn man diese Freiheit, gute Sprache nicht mehr benutzt, ist die ethische Handlung nicht mehr möglich, einfach aus der Zahl nicht mehr. Nur, auf der zentralen Ebene ist es klar, die zentrale Ebene hat Kant recht. Wo aber ich ein Problem sehe, das ist immer der Punkt, an dem auch der Unterverdacht ansetzt, der letztendlich ist die Frage der Einschätzung. Im Grunde ist es das gleiche Argument, das ich benutzt habe, ich glaube, in der Luhmann-Diskussion. Ja? Weil Luhmann mit seiner Teilung, mit seiner Ausdifferenzierung geht ein bisschen auch in diese Richtung. Ja? In einem System gibt es andere Gesetze, in einem System gibt es andere Gesetze. Und man muss nur denen folgen, die in diesen Gesetzen, die in diesen Systemen gelten. Bei der transzendentale Anspruch, den Kant aufstellt, setzt voraus eine sehr präzise Beschreibung der faktischen Praxis. Das heißt, wenn ich nicht genau weiß, was die Wissenschaft ist und wie sie wirklich funktioniert, kann ich auch keine Kritik schreiben. Ja, es ist keine transzendenten Wesensschau. Ja, das ist eine Analytik eines faktischen Prozesses. Nun, wenn ich ja aber so etwas wie eine ethische Diskussion, so wie sie tatsächlich verläuft, beobachte, dann kann man nicht leugnen, nicht auf der Ebene der Theorie, sondern auf der Ebene der Faktizität, dass die 99% unserer Zeitgenossen mit eben diesen ontologischen Argumenten agieren. Ja, das heißt, da kommen die Tschaner und agieren im Sinne der lebensfördernden Illusionen, da kommen die Marxisten und sagen, und sie alle mischen sich in die ethische Diskussion rein, mit ihnen ontologischen, metaphysischen Argumenten. Jetzt, wenn ich komme und sage, sie dürfen das nicht tun, weil diese Argumente sind keine ethischen Argumente, verfälsche ich nicht die Analyse, sondern ich verfälsche die faktische Beschreibung der stattfindenden Diskussion. Das ist genauso wie Luhmann, ja, der sagt, machen wir diese Ausdifferenzierung. Also, in Wissenschaft argumentiert man so, in Wirtschaft argumentiert man so, in der Kunst argumentiert man so, und da kommt ja, damit war die Auseinandersetzung mit Adorno, ja, und kommt und sagt, ja, diese Wirtschaft muss man halt abschaffen, ja, weil sie der Natur der Menschen nicht entspricht. Und das sagt er, wie? Sie argumentieren im Rahmen der Wissenschaft nicht wissenschaftlich, nicht wirtschaftlich, ja, das geht nicht. Ja. Wenn sie sozusagen die Rentabilität ihrer Vorschlags sozusagen nachweisen können, dann ist es ein wirtschaftliches Argument. Aber so ein Argument, Wissenschaft soll man abschaffen in der jetzigen kapitalistischen Form, ist kein wirtschaftlicher Argument. Das ist sozusagen, es muss strukturell, aus strukturellen Gründen auch nicht zugelassen werden. Ja? Dann kommt aber die Revolution und schafft es tatsächlich ab. Ja? Und so fragt man sich, wie sind die Bedingungen der Möglichkeit der Abschaffung dieses Systems schlicht und einfach. Ja? Diese Bedingungen gibt es hier auch. Das heißt, wenn ich nach den Bedingungen der Möglichkeit eine gewisse Praxis in korrekter Weise fragen will, dann soll ich ja nicht zunächst einmal eine Praxis veranstalten. Ja? So eine, nicht die ethnische Reinigung, sondern sozusagen metaphysische Reinigung. Ja? Weil die verfälscht gerade den Gegenstand, bevor die Reflexion erst begonnen hat. Das macht interessanterweise Kant in Bezug auf Wissenschaft nicht. Er sagt nie, bestimmte wissenschaftliche Argumente sind unzulässig. Er beschreibt nur, warum sie zulässig sind, ja? Wie sie deduziert werden können. Er sagt aber, solche Typ der Argumentation ist innerhalb einer ethischen Diskussion unzulässig. Findet aber statt. Und so, das war der Grund für wie gesagt, Unterfinder. Es geht darum, zu versuchen, eine transzendentalistische, eine phänomenologische, ja, das ist im Grunde das Gleiche, transzendent-phänomenologische Auseinandersetzung mit diesem Typ der ontologischen Verdacht. Das heißt, in welche ethische, politische, künstlerische Absicht, unter welchen Bedingungen wird dieser ontologische und metaphysische Verdacht geäußert? Wie wird dieser Verdacht eingesetzt? Inwieweit und wie operiert man mit solchen Argumenten? Es geht nicht darum, dass man diese Argumente akzeptiert. Das haben die Kritiker des Buches völlig missverstanden. Ich habe so eine paar Rezensionen. Der Grossier will wieder Anthologie einführen und sagen, dass hinter der sozusagen Oberfläche der Dinge sich etwas verbirgt, so etwas wie Gott und so weiter und so fort. Das ist sicherlich nicht der Sinn der Sache, sondern das war ein Versuch, andeutungsweise zunächst einmal, zugegeben nicht sehr disziplinierter Versuch, sondern eher sistischer Versuch, darauf hinzuweisen, dass es eine Möglichkeit gibt, metaphysische, ontologische und sonstige Argumentationen in ihrer Funktionsweise transzendental zu untersuchen, ohne sich überhaupt die Frage zu stellen, ob diese zutrifft oder nicht zutrifft. Das heißt, im Grunde so etwas wie eine Analytik des Verdachts, also eine Analytik der ontologischen Argumentation, eine Analytik der metaphysischen Argumentation vorzunehmen. Weil die ist ja ein Teil der kulturellen Argumentation insgesamt. Genauso wie man, wenn man auch über Systemkunst spricht im Sinne von Luhmann, gleichzeitig aber ganz genau weiß, dass nur diejenigen Künstler einen Erfolg haben, die Kunstsystem, die auf außerkünstlerische Impulse berufen. Die Künstler, die auf die immanente Regel des Kunstsystems berufen, die haben in diesem Kunstsystem selbst überhaupt keinen Eindruck. Machen keinen Eindruck, haben keinen Erfolg. Das System selbst strebt danach, sozusagen ihre Reflexion, auch verlässliche Reflexion und darüber anthologisierende und metaphysierende Reflexion von außen, zum Beispiel als Teil des gesellschaftlichen Ganzen, zum Beispiel als Teil der Natur, zum Beispiel als eine religiöse Praxis und so weiter und so fort, diese einzuholen und in sich selbst zu reflektieren. Und das geht auf alle möglichen Ebenen. Zum Beispiel der letzte Coup in meinem Leben war der folgende. Und da habe ich sozusagen meine eigene Überflüssigkeit reflektieren können. Da waren von der Zeit bestimmte Autoren angefragt, Dokumente zu kommentieren, und ich war auch sozusagen in der Liste und habe zugesagt. Und dann ruft mich verantwortlicher Redakteur und sagt, wir haben sozusagen Politik geändert, wir fragen keine Kunstleute darüber, was die Kunst ist. Wir holen die Leute von draußen. Ja. Wir wollen nicht Kunst immanent, das ist so eine Funktion. Wir wollen die Leute anfragen, die mit Kunst nichts zu tun haben. So. Das heißt, diese Logik oder diese Dynamik geht noch weiter über die Kunst hinaus und greift jetzt auf den Bereich der Kunstreflexion, der früher relativ immun war gegen diese Strategie zum Glück. Ja. Jetzt muss man sozusagen. Ja gut, jetzt freue ich mich darüber, dass viele Kunsthistoriker denken, dass ich mit der Kunst nichts zu tun habe. Das gibt mir sozusagen jetzt wiederum eine gewisse Chance, mich dazu zu äußern. Aber
die Wirtschaft hat ja auch schon erkannt, dass sie jetzt zum Beispiel dann lieber Leute irgendwie in die Unternehmen holen, die nichts mit der Wirtschaft zu tun haben, zum Beispiel Künstler oder so.
Ja, genau. Also die Anfrage, ja, das ist eben der Fall. Ich bekomme tausendfach, also wo die Kunsthistoriker von mir nichts hören wollen. Auf der anderen Seite, also jeder wird danach gefragt, wovon er keine Ahnung hat. Ich werde jetzt stetig gefragt, von den Wirtschaftsleuten in der Zeit, ja, nachdem ich Unglück habe, diese paar Sachen über Kulturökonomie zu schreiben, ständig angefragt, angeladen, irgendetwas über Inhalt Management und Kulturökonomie und Ökonomie und Kunst und so weiter zu sagen. Ich verstehe wirklich im Management gar nichts. Ja. Aber das ist gerade die Voraussetzung dafür, dass wir auftreten. Die etwas verstehen, die werden auch nicht eingeladen.
Ein Freund von mir war bei McKinsey auf einem dieser Management, also da gibt es immer diese Treffen und dann ganz, ganz heftig ausgesiebt, bis man irgendwie dann zugelassen wird, als Trainee anfangen kann. Und der war eben auch dort und hat BWL studiert und dieser Typ hat ihn eben total fertig gemacht und gesagt, er hat irgendwie nichts Besseres zu tun gehabt, hätte als BWL zu studieren.
Ja, genau.
Muss sich da die ganze Zeit rechtfertigen und alle, die was anderes studiert haben, waren fein raus die ganze Zeit.
Ja, absolut. Ja. Man muss Quereinsteiger sein, man muss mit unvorbereitetem Blick und so weiter. Weil, ich verstehe warum, ja, das ist ganz klar. Weil Theorie und Kunst und Wissenschaft bekommen mehr und mehr Warencharakter. Und von Konsumenten wird erwartet, dass er keine Ahnung hat, was es eigentlich ist. Ja. Wenn wir sozusagen, ich denke, dass wir in einer Zeit leben, ich wurde gerade gefragt, in welcher Tradition ich stehe und so weiter, und in welcher Tradition ich schreibe. Ich sage immer kritische Theorie und so weiter und so fort. Aber das ist sicherlich nicht wahr. Und es ist nicht wahr. Nicht, weil es nicht stimmt auf einer ideologischen Ebene. Sicherlich mache ich das Gleiche, ja, das viele machen. Das heißt, ich versuche sozusagen, das, was intellektuelle Aktivität ist, zu kontextualisieren, den Kontext zu reflektieren. Das ist im Grunde ist das Ansatz der kritischen Theorie. Nur, wenn man Adorno liest, wenn man Benjamin liest und so weiter, man fühlt einen totalen Bruch, inneren Bruch mit den Leuten. Man kann mit ihnen nicht solidarisch sein, man kann nicht sozusagen irgendetwas vorsetzen, weil das sind die Leute, die für sich selbst, auf die Kollegen geschrieben haben. Die haben so eine Sicherheit in der Stimme. Die haben so eine innere Überzeugung und Glauben daran, und dieses Vertrauen. Vertrauen daran, dass sie wirklich gelesen werden, dass die ihre Leser dafür interessieren, was sie schreiben, dass sie auch die gleichen Voraussetzungen mitbringen, dass sie auch die gleichen Interessen mitbringen, auch die gleiche Erziehung genossen haben, gleiche Bücher in ihrer Kindheit gelesen haben, gleiche Eindrücke oder Tragödien erlebt haben, gleiche Romane, gleiche Stücke. Ja? Also es ist diese innere Komplizenschaft mit dem Leser. Diese Komplizenschaft existiert, ist einfach weg. Ja? Man liest im festen Glauben, im festen Vertrauen daran, dass der Leser erstens absolut nicht interessiert, wer du bist und was du schreibst. Zweitens, er hat mit Sicherheit alles anderes gelesen und alles anderes erlebt. Und es hat zum Beispiel mit der Migration und so weiter, mit der Existenz anderer Kultur, überhaupt nichts zu tun. Die deutschen Autoren schreiben in Deutschland ausgehend aus der gleichen Geschichte. Und dann macht man quasi automatisch so etwas wie eine Ware. Das heißt etwas, was mit sehr externen Erwartungen und sehr zufälligen Ansprüchen kompatibel wäre. Man tut das ganz automatisch. Und es ist sofort sehr erkennbar. Jetzt unabhängig davon, mit welchen Gedanken oder welche Figuren man anbietet, die sind sehr heterogen und sehr unterschiedlich. Jeder schreibt das eine. Das ist auch zynisch. Ja? Es gibt keinen Dialog, es gibt keine Auseinandersetzung. Jeder macht das eine und nimmt keine Rücksicht darauf. Und je weniger man Rücksicht darauf nimmt, was der andere tut, desto besser für seine Karriere. Man schreibt unter völlig anderen Voraussetzungen hinsichtlich der möglichen Leserschaft und dessen, was sie ansprechen kann. Und das ist tatsächlich ein Bruch. Nun, ist dieser Bruch nicht dadurch zu kitten, ja, dass man sagen kann, im Sinne von BWL oder Marketing, ja, dass die neue Verbindung ist der Markt, ja, und dass die Bücher etwa marktkonform sein müssen oder was auch immer. Ist auch nicht wahr, weil wir wissen nicht, was bedeutet marktkonform. Wir wissen nicht, was die Leute wirklich erwarten. Die sozusagen, sie entdecken ihre Wünsche sehr oft erst nachträglich, ja, nachdem sie etwas gelesen haben, haben sie das Gefühl, sie wollen es, aber früher haben sie es nicht gewollt. Ja. So eine Untersuchung ist auch eine völlige Illusion. Diese marktwirtschaftliche Geschichte ist genauso so eine Ideologie und genauso ein vergeblicher Versuch eine Konzeptualisierung des Verhältnisses wie traditionelle ideologische metaphysische Konstruktionen. Wir haben sozusagen auch interessanterweise in Situationen der Metaphysik des Marktes, ja, wo den Menschen wird immer unterstellt, sie tun etwas nur um im Markt zu realisieren. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Das Einzige, was im Rahmen, was der Walzer zum Beispiel entschuldigt, und zwar in Augen von allen, ist, dass es eine marktwirtschaftliche Strategie ist, die ist gelungen. Ja. Das ist etwas, was quasi automatisch einen entschuldigt. Ja. Das wird einem quasi automatisch unterstellt.
Das ist die Messlatte aber auch.
Ja gut, auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite weiß man das eigentlich alles nicht. Ja. Ich meine...
Aber wozu sollten die Leute dann dort sein wollen? Also ich meine, man kann ja sehr wohl trennen zwischen ich will marktwirtschaftlich funktionieren oder ich will das nicht. Und in dem Moment, wo die in ganz bestimmten Feldern auftreten, kann man das denen auch unterstellen. Also und damit geht das auch alles okay.
Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass wir zumindest in einer Atmosphäre einer generalisierenden Unterstellung leben, sodass wir sozusagen diejenigen, die so tun, als ob sie keinen Erfolg haben wollen, ja, tun das nur, um noch mehr Erfolg zu bekommen. Ja. Diese Unterstellung ist heutzutage eine generalisierende. Genauso wie früher die kommunistische, ja, ich war die marxistische Unterstellung, die so tun, als ob sie objektiv urteilen wollen, tun es nur, damit ihre Klasseninteressen noch umso besser verdeckt werden. Ja? Oder derjenige, sozusagen freudianisch gesehen, derjenige, der sich so vernünftig gibt, ist der Krankeste unter allen, ja? Weil die nicht so krank sind, wissen, dass sie krank sind und so weiter. Und so kann man sagen, sozusagen die ihre marktwirtschaftlichen Interessen anerkennen und explizit bestätigen, die sind noch harmlos und nett, ja. Die richtig marktwirtschaftlichen Teile sind diejenigen, die das verbergen und so tun, als ob sie keine marktwirtschaftlichen Interesse haben. Also denen muss man das mit Nachdruck unterstellen. Ich denke, das ist der Lauf der Praxis. Und das ist genau das, was ich versucht habe, in diesem Buch zu beschreiben, dass dieser Mechanismus der Unterstellung, dieser Mechanismus einer ontologisch-metaphysischen Weltbildentwerfung, ist nicht etwas, was man willkürlich stoppen kann durch eine kantianische oder quasi kantianische kritische Auseinandersetzung. So dass man sagt, das dürfen Sie sagen, das gehört in die ethische Auseinandersetzung und das dürfen Sie nicht sagen, das gehört in die ethische Auseinandersetzung nicht. Weil wir wissen aus dem faktischen Verlauf der ethischen Auseinandersetzung in der Moderne, dass gerade diese Verdächtigungen gerade diese Unterstellungen, gerade diese Weltbilder und metaphysische Begründungen eine durchschlagende Kraft haben. Ja? Die kann man nicht neutralisieren. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, damit auseinanderzusetzen, ist tatsächlich so etwas wie eine Epoche üben und Mechanismus und Verfahren und strategische Arbeitsweise diese verdächtigen Unterstellungen einfach untersuchen. Das heißt, ohne sie zu bejahen oder zu verneinen oder mit sich zu identifizieren oder nicht, sie als Faktum einer kulturellen Praxis zur Kenntnis zu nehmen und ihre Funktionsweise eben in der Grammatik, ja, in ihrer Logik, in der Analytik zur Sprache zu bringen. Das wäre sozusagen ein Projekt, das der kantianische Projekt fortsetzt, ohne dieses sozusagen, aber gleichzeitig dieser Reinigungswahn sozusagen und Säuberungsaktion, ja, die da Kant durchführt, verabschiedet, ja, und wirklich als unzulässig erklärt. Ich glaube, man muss es früher ansetzen und bevor man überhaupt was seine Bedingungen einer Auseinandersetzung fragt, gerade im Sinne von Kant, sich zu fragen, wie sieht diese Auseinandersetzung faktisch aus? Ja, dann kann man nach Funktionsweise diese Auseinandersetzung viel sinnvoller fragen, als wenn man unterschwellig, aber deutlich eine gewisse Präferenz für eine gesäuberte Sprache äußert, ja, und sagt, besser sind die Argumente, die eben nicht infiziert werden von solchen ontologisch-metaphysischen Unterstellungen. Sie sind zwar vielleicht besser, ja, aus einer gewissen Präferenzperspektive heraus, aber wir müssen die Faktizität der kulturellen Auseinandersetzung nicht außer Acht lassen. Und das ist, denke ich, ja, also der Versuch, diese Faktizität Richtung zu tragen, das ist deutlich schon bei Hegel zu spüren. Ja. Der Versuch sozusagen die ganze Substantialität, ja, würde ich sagen, eben nichts anderes als diese ontologische Verankerung in diese Diskussion reinzuziehen und ein gewisser Ort diesen einzuräumen. Allerdings opfert er sofort die Stränge der kantianischen Analyse und wird selbst sozialistisch, ja, letztendlich. Also sozusagen versteigt sich zu allen möglichen letztendlich metaphysischen Behauptungen darüber, was ist zum Beispiel absoluter Geist oder was auch immer, ja, das ist der Träger des ganzen Auseinandersetzens. Ich denke, dass es eine interessante und Versuch wurde immer wieder unternommen, ja, Versuch wurde unternommen von Husserl, ja. Ich werde nächstes Semester über Husserl reden. Und gerade seine Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Weltbildern und Analyse der wissenschaftlichen Weltbilder bis hin zu dieser Hirnforschung und so weiter, die sich schon da anklickt. Und das war auch ein Versuch, allem, was diskutiert wird, Rechnung zu tragen. Nicht radikal genug durchgeführt, aber gleichzeitig keinem zu vertrauen und zu versuchen, sozusagen eine Analyse der Grammatik, der Haltung, der Strategie vorzunehmen. Allerdings macht er auch an einer oder anderen Stelle so Säuberungsaktionen, ja, die das Unternehmen in Frage stellt und gibt dann wiederum, so wie Kant dem Hegel, so gibt Husserl auch dem Heidegger, ja, nicht wahr, die Chance, dadurch, dass er bestimmte Säuberungsaktionen vornimmt, das, was er gesäubert hat, dann gegen ihn zu wenden und dann sozusagen zu einer substanziellen Philosophie zu kommen, ja, diesmal nicht des Geistes und des Seins und der Zeit oder wie auch immer. Das heißt, wir sehen, dass immer, wie gefährlich alle Säuberungsaktionen sind, wie gefährlich es ist, zu sagen, aber das ist einfach unzulässig und deswegen sprechen wir nicht darüber. Da kommt immer jemand und sagt, aha, das ist genau das Unzulässige, ist genau das, ja, was für mich jetzt der Ausgangspunkt sein wird. Und, ja, das ist klar, was er sagen will. Jetzt können wir eine Unterbrechung machen oder nicht, oder einfach weiter diskutieren, wenn es noch Fragen gibt.
Also ich hätte noch eine Frage. Ja. Also ich wollte nochmal zurückkommen auf die Verbindung zwischen Metaphysik und Ethik. Und ob man nicht doch, wenn man sagt, also um die Metaphysik kommt man nicht eigentlich rum, also wenn man zum Beispiel den Marxismus oder Psychoanalyse auch als Metaphysik liest, ob man dann nicht auch sagen muss, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt das Unterbewusste bestimmt uns alle, deshalb können wir niemandem die Verantwortung geben für das, was er eigentlich tut. Und kann man nicht dann auch sagen, dass es dann eigentlich rückwirkend, also wieder impliziert wird, wir sollen ihnen auch nicht die Verantwortung geben. Also ob man dann nicht sagen kann, die Ablehnung einer klassischen Ethik als ethische Forderung, also dass man sagt, es ist ja dann auch wieder ein Sollen, dass man ihnen keine Verantwortung geben soll. Weil ja zum Beispiel das Unterbewusste alles bestimmt.
Ja, das kann man sicherlich so argumentieren, aber auf der abstrakten Ebene, ja, auf der abstrakten Ebene. Die ethische Auseinandersetzung, so wie sie Kant versteht, aber, und das ist, glaube ich, eine wichtige Situation, hat sozusagen im Hintergrund eine gewisse Gesetzgebung. Eine Gesetzgebung, so wie sie faktisch von Tanja, ja, mit einer aufgeklärten Verfassung im Gerichtssystem, das eben auf der Ebene der faktischen Diskussion bestimmten Menschen die Schuld zuschreibt oder nicht. Ja. Ich glaube, dass, und das kommt ja aus diesem Begriff Klugheit, ja, ich war vor, es gibt sehr viele Beispiele auch aus der, also implizit zumindest, aus der Gerichtspraxis bei Kant. Das kann man unmittelbar merken. Ein Beispiel, das er einführt. Und er meinte im Endeffekt, dass wir im Falle des juristischen Systems mit einem Mischwesen zu tun haben. Zum Teil sozusagen sicher auf der ethischen, auf der Analyse der praktischen Vernunft gründet, zum Teil aber bestimmte Zeitinteressen Rechnung tragen muss. Sozusagen Klugheit gebietet, doch das und jenes zu tun, ja, aus Staatsinteresse zu machen. So. Also das ist ein Mischwesen, ein Kompromiss. Und das ist die Ebene der Praxis, das ist die Ebene der Faktizität, die auch eine gewisse Effizienz mit einschließt. Wenn man also sagt, dass der Mensch ist ja eine von unbewussten Getrieben, dann bedeutet das nichts anderes, dass man das System der Gerichtsbarkeit als Institution durch die Psychiatrie ersetzen muss. Ja, und zwar sowohl aus sagen wir Überlegungen, die sie angeführt haben, sozusagen ethische Überlegungen, also aus der Logik der Sache selbst, ja, wie auch aus praktisch institutionellen Gründen. Wie gesagt, das Problem ist, also gerade bei Kant geht es darum, welcher faktische Inhalt, welche Faktizität sozusagen als funktionierende Praxis wir als Ausgangspunkt nehmen. Und diese praktische Überlegung spielt eine entscheidende Rolle. Praktisch nicht nur im Sinne der abstrakt-praktischen Analyse, sondern im Sinne einer sich tatsächlich entwickelten Praxis. Und dann haben wir sicherlich ganz klare Übergang. Und auf dieser Übergang reagiert ja auch Kant. Das ist der Übergang von Kirche zum Gericht. Von Kirche zu einem aufklärend verfassten Staat. Er fragt sich letztendlich, also praktisch gesehen, weil er war sehr menschlich von der Welt, er war sehr modern auch, und auch verwickelt in alle möglichen politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit, auch Berater, ja, die Mächtigen. Die Frage war, was passiert mit der Gesetzgebung, was passiert mit der Ethik, wenn sozusagen die ganze Praxis der Diskussion, der ethischen Diskussion, aber auch das ganze System der Büsse, ja, der Strafen und so weiter, sich verlagert von kirchlichem System zu Penitenzarensystem, Gerichtssystem des modernen Staates. Was bleibt? Was kommt hinzu? Was wird eliminiert? Wie sozusagen transformiert sich das System im Ganzen? Ja. Jetzt sind wir tatsächlich in einer Situation. Und wenn man zum Beispiel, das beginnt schon ein bisschen sich anzukündigen mit Dostoevsky, wie viele andere Sachen ja überhaupt. Mit Dostoevsky beginnt sich in Bruder Karamasow eine systematische Auseinandersetzung mit der Gerichtsbarkeit und mit der Institution Gericht aus der Perspektive der Psychiatrie. Also die Frage, inwieweit Gerichtsbarkeit tatsächlich als Institution funktioniert oder versagt, weil wir nicht mit den Subjekten, sondern mit Verrückten zu tun haben. Ja, de facto in unserer Gesellschaft. Ja. Es ist so, es ist genauso so eine Frage, die man sich gestellt hat im, sagen wir, 17. Jahrhundert. Man hat eine Kirche. Und Kirche verwaltet die Gläubigen. Nun haben wir jetzt eine Gesellschaft, und zu nehmen bekommen wir eine Gesellschaft 17. Jahrhundert, wo es diese Gläubigen nicht mehr gibt. Ja, das heißt, es ist nicht klar, diese Praxis greift nicht. Ja. Es gibt sie nicht, ja, die verwaltet werden sollen. Es gibt aber Menschen, die müssen verwaltet werden. Wer sind diese Menschen? Die Antwort sind Subjekte. Sind Subjekte der Freiheit. Und als Subjekte der Freiheit müssen sie verwaltet werden. Also müssen wir Institutionen schaffen, die auf diese Idee der Freiheit, Verantwortung, Gerichtsbarkeit, Penzarsystem, Förderungssystem und so weiter baut. Und dann sind, das ist die Menschheit abgedeckt sozusagen. Ja, so. Jetzt leben wir aber in einer Gesellschaft jenseits der Demokratie, jenseits des weitgehend des Rechtsstaates und so weiter. Also Globalisierung, weil alle diese Kräfte sind nicht mehr sozusagen staatlich angebundene Kräfte. Und man hat das Gefühl, wir haben nur mit Verrückten zu tun. Und zwar, schauen Sie die Literatur, ja, der Roman von Dostoevsky mit Welbeck. Die beschreiben eine Gesellschaft, die ausschließlich aus Verrückten besteht und keineswegs aus Subjekten, die irgendwelche Freiheit zur Verfügung haben, die Freiheit der Entscheidung. Ja. Beginnt. Camus ist ein interessanter, Camus und Sartre sind absolute Punkte, Umschlag, ja, wo Entscheidung von der Verantwortung getrennt wird. Ja, also Camus und Sartre sagen, wir sind alle verrückt, aber wir sollen trotzdem Verantwortung tragen. Ja. Zwar sind alle unsere Taten völlig verrückt, aber dann übernehmen wir die Verantwortung dafür als zusätzliche kantianische Operation. Aber es ist eine sehr unstabile Balance. Weil die nächste Generation sagt, ich bin verrückt und werde überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Also es ist erledigt. Es ist genauso wie zum Beispiel Pascal, ja, sozusagen, Camus wie Pascal. Ja. Er sagt, ich glaube aber zwar nicht, aber ich übernehme eine Verantwortung dafür auf Paris. Ja. Und so macht es, nicht zufällig, Pascal war ein Held, ja, für alle, das Generation, der Hauptheld, der Sozialisten. Aber Welbeck will nicht, keine Verantwortung mehr für irgendetwas übernehmen. Ja. Und so denke ich, dass wir in einer Situation der totalen Unterstellung leben, ja, und zwar als eine pragmatische und faktische. Es geht nicht um die... Sie haben recht, als analogische Struktur, aber ich denke, dass darunter liegt ein Übergang von Recht zur Psychiatrie. Ja, es ist eine Möglichkeit. Es ist eine reale Möglichkeit, wo die Psychiatrie praktisch die Funktion bekommt, die heute Gerichte und das ganze Rechtssystem, rechtsstaatliches System erfüllt. Und man sagt, die Leute müssen therapiert werden, die müssen sozusagen in Ordnung gebracht werden, die müssen sozusagen in die richtige Lebensweise unterrichtet werden und so weiter. Und das übernehmen da andere Institutionen. Das heißt, die Frage nach der Unterstellung, ja, von dem Ding, es ist eine Frage, die eine institutionelle Ebene hat. Und da ist der richtige, sozusagen, da hat schon Foucault recht, das ist der richtige Punkt, wo es Verschiebung gibt. Ja. Weil wir können logisch so und so argumentieren, analytisch so und so argumentieren, aber auf institutioneller Ebene müssen wir uns wirklich fragen, wer ist dafür zuständig. Ja? Und die Frage nach der Zuständigkeit ist weitgehend verweist auf die Frage nach der Unterstellung. Zuständig ist der, der das verwaltet, wo der Mann sich befindet, ja? Dieser Ort verwaltet. Wenn dieser Ort ist Klassenkampf, dann verwaltet es kommunistische Partei. Wenn das sozusagen ein verantwortungsbewusstes Subjekt ist, dann verwaltet es der Rechtsstaat. Wenn es ein Verrückter ist, dann verwaltet es die Psychiatrie. Wer befinde ich mich und in welchem Zuständigkeitsbereich? Dieser Zuständigkeitsbereich ist nicht vorgeschrieben. Ja, das ist der zentrale Punkt.
Könnte man ja auch sagen, das macht die Polizei.
Ja, jetzt macht das die Polizei. Aber man sagt, Polizei ist brutal. Ja, killt die Leute und misshandelt sie und verkennt Verrückte für Verbrechen.
Das ist eine Form der Therapie. Es gibt ja auch so große Präventivtrupps, die psychologisch geschult sind und praktisch in der Lage sind, also diese Mischformen zu haben zwischen absoluter Brutalität und Psychiater.
Genau. Aber das zeigt schon besonders, das ist eine Übergangslösung. Ja. Also,
ja, ich weiß nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja. Es ist wahr, ich weiß auch nicht. Es ist nur so, dass es Entwicklungen gibt, ja, die in dieser Richtung hindern, ob sie tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel führen, bin ich auch nicht sicher. Aber dass, wenn wir die Literatur der letzten Jahrzehnte verfolgen, und die vergleichen mit der Literatur der Aufklärung. Ja, also. Dann können wir sagen, irgendwo im 16. und 17. Jahrhundert hat die Literatur ein gewisses Menschenbild entworfen. Und im Grunde der Rechtssysteme des späten 17. und 18. Jahrhundert appellieren an dieses Menschenbild. Ja. Die organisieren das, was sie gelesen haben. Das gibt ja. Die Leute wissen auch nicht, ja, was die Realität ist. Muss beschrieben werden. Und wenn man in dieser Perspektive zu der Terrorist von heute, ist es ganz klar, was das Menschenbild ist. Das sind Insassen der Psychiatrie. Das sind Verrückte, die getrieben werden von verschiedenen Geschichten. Es ist interessant, dass in diesem Sinne Beautiful Mind, wo Intelligenz und speziell mathematische Intelligenz als eine spezielle Fall der Verrücktheit beschrieben wird. Ja? Das heißt, es ist nicht nur, dass der Mensch ist nicht nur dann verrückt, wenn er etwas von Sex oder was auch getrieben wird, sondern gerade die Rationalität als solche und interessanterweise diese verrückte Mathematiker beschäftigt sich hat mit rationalen, mit mathematischen Modellen der rationalen Gewinnspiele in der Wirtschaft und Kommunikation. Ja, das waren auch Applied Modelle. Obwohl es auch starke Modelle war. Das heißt, gerade das, was Habermas, da hat ja übrigens Niederrümelin in der interessanten Rezension von diesem Beautiful Mind reagiert, weil Niederrümelin hat unterrichtet in dieser Arbeit im Rahmen seines Kurses als Professor. Dass das, was hier Habermas, Niederrümelin und so weiter, die ganze Diskurslinie, ja, war eine Theoretiker davon, das Modell gilt in diesem Film als ein äußerster Fall der Verrücktheit. Ja. Also, ja, der Mensch muss einfach eine Schocktherapie unterzogen werden, wenn er so denkt. Und, ja, und das ist eine Perspektive, die für mich nicht interessant ist. Ich meine, die zeigt uns auf der Ebene der Kunst, auf der Ebene der Weltdiagnose, wie man diese Verwaltung, also wo man sich befindet, in welchem Zuständigkeitsbereich man lebt. Und deswegen sage ich, dass diese Unterstellungsmechanismen, die sind, wie ich versucht habe, auch im Buch zu erklären, die sind topografische und topologische Mechanismen, die sozusagen markieren den Ort, von dem man annimmt, dort befindet sich der Mensch. Inklusive aller Verortungen und Verwaltungen, die da für diesen Ort vorgesehen sind.
In welchem Verhältnis steht dazu, wenn Sie eben sowas kommentiert haben, wie eine Zurückhaltung vom Gebot zugunsten der Ontologie? In welchem Verhältnis steht dazu die Ontologie? Das heißt, wenn Sie sagen, das geltende Welt ist ein psychologisches, das muss man aussetzen durch eine Ontologie zugunsten einer ontologischen Ontologie. Würden Sie hier sozusagen in einer Hierarchie als transzendentaler als Phasal ansetzen, oder würden Sie sagen, es ist ein Welt unter vielen, weil es gibt ja auch darauf immer beide möglichen Perspektiven. Anders sagen, das ist eine Analyse, die liegt zugrunde. Oder es ist ein in der Ontologie verborgen, es ist immer eine Ethik oder sowas.
Es ist eine politische Ethik, aber es ist so, dass. Also. Ja. Also, transzendentale Zurückhaltung. So wie, das ist die Stimme des anderen. Transzendentale Zurückhaltung, die ja Epoche, transzendentale Epoche, das sozusagen Descartes predigt und Kant predigt und Husserl. Ich bin absolut dafür, ich stehe absolut in dieser Linie. Und ich denke, das ist der einzige Möglichkeit, überhaupt etwas Interessantes zu sehen, das heißt zurückzugehen, einen Schritt zurückzugehen und statt sozusagen Ja oder Nein zu sagen, zunächst einmal sozusagen die ganze Feld zu betrachten, also diese zurückhaltende Epoche zu üben. Nur, was ich problematisch finde bei den drei Autoren, ja, das sind ja charakteristisch dafür, dass sie akkusatorisch sind, ja, die sind in Bezug auf die Kollegen, die ontologisch und nicht transzendental denken, metaphysisch denken. Ja, sie sagen, die Kollegen sind schlechte Kollegen. Ja. Man muss sozusagen transzendental denken in Bezug auf die Wissenschaft. Man musste jetzt transzendental denken in Bezug auf die Institutionen, in Bezug auf die Kunst und so weiter, aber nicht in Bezug auf die Kollegen. Ja? Also die Kollegen sind Rivalen und die muss man einfach so wegsäubern. Ja, das ist ja, das ist. Und mein Vorschlag ist, in Bezug auf die Kollegen auch das zum Teil zu denken. Ja? Das heißt, statt einem zu sagen, wozu bist du ontologisch, wozu bist du metaphysisch, sei lieber kritisch, sich in Bezug auf einen solchen ontologisch-metaphysisch denkenden Kollegen einfach die Frage stellen, was ist der Gebrauch der Metaphysik, was ist der Gebrauch der Ontologie, was ist die Grammatik einer bestimmten Beschäftigung. Es ist eine Beschäftigung der vielen anderen. Ja? Ich verstehe nicht, warum Husserl und warum Kant für ihre, ich verstehe schon, dass, weil sie Konkurrenten sind bei Lehrstuhlbesetzung und so weiter, das ist mir schon klar. Aber warum sind sie bereit, über alles transzendental nachzudenken, nur über die Philosophie selbst nicht? Ja, über die Ontologie nicht oder über die Physik nicht? Und das ist einfach sozusagen unter Verdachtbuch. Ja, ich komme wirklich darauf, was ist die Grundthese. weil man die Phänomenologie erweitern muss, um einen Teil der Beschäftigung oder Analyse der Beschäftigung mit Anthropologie und Metaphysik. Weil es ist eine reale Beschäftigung, es ist eine reale Praxis in unserer Gesellschaft. Und die kann und die soll genauso analysiert werden wie jeder andere, als eine reale Praxis. Nicht als etwas, woran ich wirklich glaube, ja, sondern eine reale Praxis mit ihrer eigenen Grammatik, mit ihrer eigenen Regel, als ein spezifisches Sprachspiel. Es ist genauso wie mit Wittgenstein. Er sagt, weg mit der Metaphysik, weg mit der Ontologie, alles ist Sprachspiel. Dann frage ich, warum weg? Ontologie und Metaphysik ist auch ein Sprachspiel. Wenn ich sage, alles ist Sprachspiel, warum weg mit damit? Warum nur Sprachspiel, aber damit weg? Ist es kein Sprachspiel, ist es auch ein Sprachspiel. Genauso wie jetzt auch. Das heißt, wir haben hier eine Säuberungsaktion, die aus der Sache selbst nicht zu rechtfertigen ist. Es ist nicht zu rechtfertigen zu sagen, wir machen nur Sprachspiel und keine Anthologie, weil die Anthologie ist, wie gesagt, auch Sprachspiel. Und so würde ich vorschlagen, eben diese Frage, die Sie jetzt gestellt haben, eben anzugehen. Das heißt, wie funktioniert diese Anthologie? Wie funktioniert Metaphysik? Wie gestalten sich die Beziehungen mit der Ethik und so weiter und so fort? Das ist alles ein Forschungsbereich sozusagen. Nicht im soziologischen Sinne, nicht im kulturologischen Sinne, sondern im streng philosophischen Sinne. Das heißt, was ist die Grammatik, was ist die Logik einer bestimmten metaphysischen, philosophischen Praxis? Das ist eine Praxis zu sehen und nach einer Logik. Das ist noch ein Schritt weiter über die übliche Polemik hinaus. Und ich denke, dass erst wenn wir dann tun, dann können wir sozusagen Terrain für die Metaphysik, für die Phänomenologie und für die kritische Auseinandersetzung, das totale Analyse wieder gewinnen. Weil wir müssen sagen, dass wir in einer Situation, deswegen nehme ich ja Husse noch einmal zum Thema, aber an anderer Hinsicht, als ich früher gemacht habe, auch wiederum, wir leben in Zeit einer extremen Aggression der Naturwissenschaften. Und zwar Naturwissenschaften, die in ihrem metaphysischen Gebrauch, wir sind ständig mit Weltbildern attackiert, die uns suggerieren, die Welt ist so, der Mensch ist so, funktioniert so und so weiter und so fort. Und es ist sehr, sehr präsent auch im öffentlichen Bewusstsein. Statt das abzuwehren, muss man einfach philosophisch analysieren, wie diese metaphysischen Weltbilder funktionieren. Ja, strategisch, politisch, rein philosophisch, logisch, grammatikalisch, syntaktisch. Ja. Ich glaube, es ist viel interessanter, das als Gebiet zu sehen, als zu versuchen, sich damit davon abzuschütten und irgendwie zu sagen, das sind nur alles Verirrungen. Das sind die Verirrungen, aber die haben eine gesellschaftliche Kraft. Ja. Und derjenige, der wirklich das zum Teil denken will, geht davon aus.
Warum die sozusagen eine Mehrheit finden?
Ja, warum sie überzeugen würden. Warum dürfen sie überzeugen und wann dürfen sie überzeugen? Ja, unter welchen Bedingungen? Warum überzeugen sie überhaupt? Ja, weil sie sind unplausibel. Ja? Sehen Sie, ich lese zum Beispiel einen Text. Ja? In dem Text steht, wir leben in 20% Materie, 80% ist Antimaterie, aber davon haben wir keine Ahnung. Darüber hinaus gibt es schwarze Löcher und weiße Kugelchen und sie treffen sich ab und zu und explodieren und dann entstehen so Universen, aber ab und zu treffen sie nicht oder dann sie kollabieren und irgendwo alles passiert in 14 Dimensionen. Ja? Und so sieht es so ungefähr aus. Ja? Ich meine, für mich ist es sozusagen, unterscheidet sich von irgendwelche Mythologie von irgendwelchen Stamm in Südamerika, das zunächst einmal war eine Welle, aus der Welle ist die Sonne aufgestanden, ja, und dann aus der Sonne die Frau und hat sozusagen dann die Welt geschaffen und dann der Held ist aufgestanden, dann haben sie die sich sozusagen geliebt und die Menschen produziert. Also das klingt ungefähr sozusagen, das ist der gleiche Narrativ in der Struktur. Ja. Und die Plausibilität dieser aktuellen Narrativ ist gleich null. Trotzdem, die Leute glauben ziemlich fest daran, dass es so ist. Ja. Also aus einem einer Analytiker kaum zugänglichen Grund. Und so fragt man sich tatsächlich nach den logisch-syntaktischen, weniger nach soziologischen, weil das ist die Sache der Soziologie, weniger kulturologischen, weil das ist wieder eine Wissenschaft, aber nach logisch-syntaktischen Gründen, nach rein totalen Analyse, von einer logischen Analyse, diese Plausibilitäten, diese Unterstellungen und diese Weltbilder, die so eine automatische Abwehr oder eine automatische Skepsis oder ein automatisches Vertrauen ersetzen soll durch eine gewisse Systematik. Aber es ist in diesem Sinne, was ich wirklich möchte betonen, ist, dass dieser Projekt, eine transzendentale Analyse, ist im Wesentlichen unvollendet geblieben. Ja? Und die ist nicht sozusagen in ihrer logischen Struktur zu bekämpfen, sie ist in der logischen Struktur auch richtig. Richtig insofern, dass es sie nicht anders denken lässt, konsequent denken lässt, als in dieser Weise. Ja, das andere ist so eine Möglichkeit eher, dass man mit dem Denken aufhört, ja, auf eine andere oder andere Weise. Also der Denkprozess kann nicht anders vorangetrieben werden als diese Art Analyse. Nur, diese Art Analytik muss ständig sich hüten von dieser Säuberungs- und Abwehrgesten. Ja. Alles, was gedacht wird, soll zum Gegenstandsbereich dieser Analytik gehören. Und das ist die Schwäche, die Grundschwäche der kantianischen. Ich möchte wirklich noch darauf kommen, dass die Grundschwäche der kantianischen Analytik in dem Fall. Dass er sagt, nur sozusagen analytisch gerechte Argumente gehören ins Feld. Und die nicht analytisch gerechte Argumente kommen sozusagen, werden wir nicht einmal diskutieren. Ja, weil sie sind pathologisch. Ja, und sie sind heteronom, ja, der Autonomie des ethischen Diskurses. Was ist das aber für ein ethischer Diskurs, der 99% der diskursiven Praktik schlicht und einfach so gut, ja, weil 99% der diskursiven Beiträge zu ethischen Diskussionen sind in diesem Sinne heteronom und pathologisch. Wiederum vom Marxismus. Naja, ich skizziere eine Aufgabe, von der ich überhaupt, sozusagen, ich habe überhaupt keine Veranlassung oder kein Interesse, diese Aufgabe auch zu erfüllen. Ich skizziere diese Aufgabe und damit bin ich ja auch fertig. Ja. Es ist ja. Es gibt so eine Fyodorov, ja, der war so ein Denker des Ende des 19. Jahrhunderts, hat gesagt, als er Hegel gelesen hat, hat gesagt, bei Hegel stimmt was nicht. Ja, weil eine komplette Wiedererinnerung an die Vergangenheit ist nicht möglich, wenn sie nur in Kulturformen und in Formen des Denkens und in Formen der geistigen Erinnerung stattfindet, sondern die Menschen müssen, so wie sie waren, als solche wiederhergestellt werden. Und er hat so eine Programm entwickelt, mit Künstlern auferstehen, mit technischen Mitteln. Das muss, man muss damit beginnen. Das ist im Sinne der Biopolitik ein faszinierender Projekt, dass man zunächst einmal alle Tote identifiziert, dann alles jedem Toten ein Museum errichtet, gleichzeitig ein Forschungslabor und zunächst einmal alles sammelt, was auf ihn verweist, auch alle Dokumente, Bilder und so weiter und so fort, aber auch Skelette und Überreste, alles was geblieben ist. Und irgendwie im Laufe der Forschung kommt man dazu, zum Beispiel durch DNA oder so, ihn wieder herzustellen. Ja? Und dann sozusagen sein Projekt war die komplette Wiederherstellung der Vergangenheit in ihrer materiellen Form. Zunächst einmal als museologisches Projekt, dann aber als Forschungsprojekt und dann aber als Publizierung. Und dann wurde von einem anderen gefragt, ja, das ist ein sehr interessantes Projekt. Und wann möchte sie anfangen? Er war völlig konsterniert, dass ich habe schon alles getan. Das Projekt liegt. Es geht nicht darum, dass wir noch etwas tun. Der Punkt ist der, dass die Aufgabe der Analyse, genauso wie die Aufgabe der Wiederherstellung der Toten und so weiter, ist nicht eine Aufgabe, die die Struktur hat eines Anfangs und eines Endes. Ja, dass man sozusagen eine Arbeit hat vor sich. Sondern es genügt, sie zu formulieren und dieses Projekt vorzuschlagen. Denn an dem Moment, an dem ich dieses Projekt vor Augen habe, beginne ich alles, womit ich konfrontiert werde, aus dieser Perspektive zu beobachten und zu beurteilen. Das ist genau der Punkt, ja, auf den es eigentlich ankommt. An dem Moment, an dem ich eine gewisse Perspektive annehme, als die, von der aus ich auf die Dinge reagiere, ist es getan.
Müssen Sie immer noch wieder daran erinnern, sozusagen?
Bitte?
Müssen Sie immer, das Einzige, was Sie erinnern müssen, ist immer wieder daran zu erinnern.
Ja. So, ne? Ja, das ist allerdings, das stimmt. Man muss sich daran erinnern. Also wenn man sich daran erinnert und wenn man in der Konfrontation mit solchen Ansprüchen sich zurücklehnt, zurückgeht, eine Epoche übt, aus einer gewissen Perspektive sie anschaut, nach ihrer geometrischen Plausibilität fragt und so weiter, statt zu sagen, das ist alles Quatsch, oder statt zu sagen, ach toll, ja, jetzt weiß ich, dass der einzige Materie 80% der Welt umschließt und so weiter. Dann ist das alles schon getan. Ja? Dann ist es mal in der Verfassung, in der er eine richtige Perspektive aus seiner eigenen geistigen Praxis bekommt. Zumindest die Perspektive, die ich für richtig halte und die auf der Linie der großen europäischen Tradition liegt oder meinetwegen Welttradition, weil der buddhistische ist keine andere. Und so halt ist es schon alles erreicht. Weil wir wissen nicht, welche reale metaphysische oder ontologisierende oder naturalisierende Projekte, welchen die begegnen auf unserer Laufbahn. Das ist die Arbeit, die niemals begonnen hat und niemals endet. Es geht darum, dass man dass ein Mechanismus entwickelt, so ein Verfahren entwickelt, wie man damit umgeht, dann, wenn man damit konfrontiert ist. Aber tatsächlich ist es die Frage der Erinnerung. Und wir wissen, dass es eine schwierige Frage ist. Das war dann der Punkt, wo auch die Philologie in Frage gestellt worden ist. Dass man gesagt hat, an dieses Projekt der Philologie erinnert man nicht so richtig.
Es gibt eine sehr klassische Vorstellung davon, was es heißt, etwas verstanden zu haben, wie man steht darin, dass man es nachmachen kann. Das würde ja bedeuten, dass wenn Sie sozusagen die Gebrauchsanweisung schreiben wollen, wie funktioniert das in die Welt setzen eines physischen Weltbildes oder so, dass sich durchsetzt oder das überzeugend wird, dann müsste man das ja auch machen können. Müsste man sich daran halten können.
Ja, ich habe es versucht, aus Unterverdacht zu machen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube nicht, dass, wir im Falle der transzendentalen Analyse tatsächlich mit einer Technik zu tun haben. Sozusagen mit einer Technik, mit einem quasi maschinellen Vorgang, den wir als System der Anweisungen sozusagen präsentieren und auffassen können. Sondern es geht darum, was Plato als Metanoia beschrieben hat. Das heißt, eine gewisse Änderung der Perspektive. Und wir können nicht voraussehen, genauso wie Plato das beschreibt, was wir eigentlich sehen werden, wenn wir uns sehen ändern. Wenn wir zum Beispiel eine Waschmaschine haben, dann wissen wir so ungefähr, wie wir sie benutzen, ja, welche Programme und so, weil wir ungefähr wissen, was die Wäsche ist, ja, und welche Art Wäsche wir zu tun haben. Aber zum Beispiel, es gibt so eine Figur, mystische Figur, die Jungfrau, die sich in der Sonne kleidet. Und so fragt man sich, kann man die Sonne in der Waschmaschine waschen? Ja? Also dafür gibt es ja keine Anweisung. Aber eine gewisse Einstellung schon. Ja, es gibt zwar keine Anweisung, aber gewisse eine Perspektive. Und so würde ich auch sagen, dass wir nicht besonders genau wissen, wenn wir irgendetwas ansehen, was es sein soll und ob wir diese ganze Vokabular der technischen Mittel, der Anweisungen, der Verfahren tatsächlich zu Hand haben und wir darüber verfügen, um das abzuwaschen sozusagen, diese Geschichte. Oder wir müssen neue Mittel erfinden. Ja. Wir müssen neue Verfahren entwickeln. Woran man sich erinnern soll, ist es tatsächlich der Epoche selbst. Ja. Das heißt, die Gewinnung einer Perspektive, aus der heraus man fähig ist, überhaupt das zu sehen, womit man zu tun hat. Also, aber das kann man schlecht im System einer technischen. Nicht an was?
Nicht, dass es dafür noch eine Ecke im Gehirn gibt. Man noch
ja. Aber irgendwie ein Training, aber ein gewisses Training gibt es ja dafür schon. Ja. Das ist, ich glaube, es Training gibt es ja. Man kann es schon auch wieder erkennen, ja, wenn man mit Leuten zu tun hat. Ja. Heute habe ich ja mit Leuten zu tun gehabt, die Aufnahmeprüfung von diesem. Es sieht ja, dass einige trainiert sind und andere nicht, auf die Frage zu beantworten, was wollen sie eigentlich zum Beispiel. Ja. Es ist interessant, dass einige wiederholen einfach ihr Statement. Ja. Das heißt, sie denken, dass wenn sie ihr Statement gemacht haben, daraus folgt schon, was sie mit diesem Statement wollen. Und diejenigen, die sie danach fragen, haben sie wahrscheinlich nicht so richtig zugehört, also nicht verstanden, sie wiederholen das dann einmal. Also sie machen nicht diese Bewegung und fragen sich selbst, wie ist denn diese Schlamassel geraten, was will ich ja hier? Ja, und was wollen die Leute von mir und was will ich überhaupt? Und warum sitze ich hier und nicht woanders? Ja? Also diese von sich selbst Abstand zu nehmen, diese Epoche, ist so eine Operation, die kann man wenig nicht so gut beschreiben, aber entweder vollzieht man es oder vollzieht man es nicht. Und man kann das abtrainieren, ganz gut beschreiben. Na gut, ich denke, dass der Regen ist am Ende und dass die Funktion dieses Seminars im Wesentlichen war, sozusagen sich von Regen zu schützen. Hat dieses Seminar seine Funktion erfüllt? Und es regnet. Aber ist Recht das immer noch von der
Hilfe Wasser? Ist Recht aber nicht?
Ich glaube, es regnet. Ah, nee, es regnet. Also entweder diese Philosophie weiter, oder?